Der Predigtext kommt heute aus Johannes 11 und wir lesen nicht das ganze Kapitel, sondern die Verse 1 bis 5 und dann 20 bis 27. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Wir wollen nach dem Gebet aus unserem Grünliederbuch das Lied singen von Gerhard Terstegen, Gott ist gegenwärtig, die Strophen 1, 2 und 4, 18, 1, 2 und 4. Und ich darf Sie bitten, sich zum Gebet und zum Lied zu erheben. Ja, lieber himmlischer Vater, es ist so, wie wir gesungen haben, wir kommen zu dir. Du hast Worte ewigen Lebens, du bist das Leben. Du hast den Fürst des Lebens gesandt und du willst das Leben geben. Und nicht nur irgendwie ein bisschen Leben, sondern das Leben, dein Qualitätsleben, dein göttliches Leben, dein ewiges Leben. Du gibst uns Anteil an dir. Du füllst unsere Herzen. Du willst unsere Herzen füllen mit deinem Geist. Und wir danken dir, dass du gemäß deiner Zusage auch heute Morgen gegenwärtig bist. Dass wir eine Begegnung mit dir haben dürfen und dass wir aus dieser Begegnung neue Kraft und Mut schöpfen, dass der Glaube gestärkt wird oder Glaube geweckt wird, dass wir getröstet werden, Mut bekommen, weiterzugehen, aber auch korrigiert werden, wo es sein muss, in und aus deiner Liebe. Und wir danken dir für deine Treue. Du bist so ein wunderbarer Herr. Wir danken dir, dass dir niemand zu klein, niemand zu gering ist, sondern dass du sogar ein Gott der Elenden, der Schwachen, derer bist, die in der Welt verachtet sind, die nicht groß angesehen sind. Und so kennst du auch jeden Einzelnen heute Morgen hier. Du weißt um seine Not, du weißt um seine Ängste, seine Sorgen. Und wir danken dir, dass du dich in einer ganz überragenden Weise darum kümmerst. Nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber in deiner Liebe und in deiner Vollkommenheit, so dass es zum guten Ende kommen wird. Und so wollen wir dich ehren, dich loben und preisen und dir auch danken für unseren Bruder Hans-Joachim Eckstein, dass du ihn ausrüstest, dass du ihm Gnade gibst, dein Wort zu sagen, wie du es gesagt haben willst, dass du verherrlicht wirst, dass dein Herz geoffenbart wird. Danke, dass du gegenwärtig bist, nicht allein bei uns, sondern an so vielen Orten, wo heute die Deinen im Namen Jesu zusammenkommen. Gepriesen seist du, und gelobt seist du. Amen.
Wir stehen unmittelbar vor der Passion. Die letzte Woche des irdischen Jesus. Der Zeit, in der der Gottessohn in Menschengestalt greifbar, fühlbar, sichtbar unter uns war. Und liebe Geschwister, unser Predigtext ist heute Johannes 11. Wie geht das denn? Johannes 11 ist doch in der Mitte des Johannesevangeliums, denn wir haben doch 21 Kapitel im Johannesevangelium. Ist es euch schon aufgefallen, dass die Auferweckung des Lazarus, Johannes 11, das Scharnier ist des ganzen Evangeliums? Hier wird das Evangelium verbunden, das öffentliche Wirken Jesu in 3 Jahren und die Passionswoche 1 Woche. Was für ein Verhältnis! Es ist Johannes, von dem wir erfahren, dass Jesus wohl 3 Jahre mit seinen Jüngern wirkte, in Galiläa, und bei Johannes erfahren wir auch in Jerusalem. Und das wird in 10 Kapiteln beschrieben. Und alle Kapitel 12 bis 21 widmen sich dem Abschied Jesu von den Frauen und Männern seiner Nachfolge. In dieser Woche verdichtet sich alles. Da gibt es noch so viel zu sagen, noch mehr zu verstehen. Kennt ihr das auch? In Abschiedssituationen verdichten sich Beziehungen. In dem seligen Erfahren, in der naiven Freude vergehen die Jahre, man hat kein Empfinden für Zeit. Und dann muss man sich von einem geliebten Menschen verabschieden. Und es fällt einem ein, wir hätten uns doch noch so viel zu sagen. Was hätten wir nicht alles noch austauschen wollen? Johannes 11 also, die Auferweckung des Lazarus, ist die Mitte, Scharnier des ganzen Evangeliums. Der Menschensohn muss erhöht werden ans Kreuz. Er muss den Weg der Liebe bis zur Vollendung gehen, damit wir ewiges Leben haben. Er musste sterben, damit wir leben. Und er musste leben, damit wir niemals mehr tot sein können. Aber beginnen wir am Anfang. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die dem Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte, wie es anschließend erzählt wird. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe der, den du lieb hast, der liegt krank. Ist das Evangelium, die gute Nachricht? Ist das der Anbruch der Königsherrschaft Gottes in der Person Jesu? Da hat Jesus so vollmündig verkündigt, die Königsherrschaft Gottes ist herbeigekommen. Wenn ich die Dämonen austreibe, dann ist die Königsherrschaft Gottes wirksam unter euch erschienen. Also nicht irgendwann, sondern es ist schon da. Und jetzt ist einer derer, die ihn lieben und die Jesus liebt, krank. Wie können denn Gläubige krank werden? Wie können denn Gläubige todkrank werden? Wie kann es sein, dass der Tod plötzlich zur Bedrohung wird, wo doch Jesus schon gekommen ist als das Leben? Ja, von Paulus erfahren wir im 1. Thessalonicher 4, dass die ersten Christen in der Tat so unmittelbar mit der Wiederkunft Christi gerechnet hatten, dass sie gar nicht auf die Idee kamen, dass einer, der an Christus glaubt, auf seinen Namen getauft ist, eben auf den Namen des Auferstandenen, dass der überhaupt noch sterben kann. Die Urgemeinde kam in tiefste Irritation, dass aus ihrer Mitte Menschen todkrank wurden und dass sie gestorben sind. Sie dachten, ja, stimmt es denn nicht, dass Jesus der Herr ist? Stimmt es nicht, dass die Königsherrschaft Gottes schon begonnen hat? Hat das ewige Leben noch nicht angefangen? Wie können denn einige unter uns krank werden und sterben? Und wir erinnern uns, dass Paulus in 1. Thessalonicher 4 seine Gemeinde trösten muss, dass die, die versterben, aber in Christus versterben, als Gläubige versterben, nicht im Nachteil sind denen gegenüber, die eben noch leben und die vielleicht die Wiederkunft Christi in ihrem ersten irdischen Leib erleben werden. Wir alle werden verwandelt werden. Keiner hat einen Nachteil. Und so ist es hier nicht nur die anrührende Geschichte eines Lazarus, der krank wird, sondern mit dieser Krankheit des Lazarus auf dem triumphalen Weg nach Jerusalem sind wir als Gemeinde plötzlich erschrocken wenn wir mit Krankheit, ja mit Todkrankheit, mit Sterben unter uns in unserer Mitte konfrontiert werden. Herr, siehe der, den du lieb hast, der liegt krank. Wie oft in 2000 Jahren wurden diese Worte Gott geklagt? Wie oft lag es uns auf dem Herzen, dass ein geliebter Mensch da niederlag? Und wir wussten doch, dass Gott ihn liebt. Und wir konnten es uns nicht erklären, warum er das leiden muss, warum Gott nicht unmittelbar eingreift. Wie kann ich denn Gottes Liebe zusammenbringen mit der Erfahrung von Verlust, Vergänglichkeit und Leid? Herr, siehe, der, den du lieb hast, der liegt krank. Die Antwort Jesu, sie ist so tiefsinnig und weise, dass wir sie zunächst in unseren Tränen gar nicht verstehen können. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Wenn ich das ohne Zusammenhang lesen würde und würde Jesus nicht kennen aus dem Johannesevangelium, dann würde ich es fast ein bisschen makaber empfinden, dass Jesus sagt, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Es dient ja alles der Verherrlichung Gottes. Es gibt so Frömmigkeitsformen, die sind alle gleich bei der Lösung, bevor sie das Problem überhaupt eingestanden haben. Die überfliegen die Sachen. Das ist so eine Luftkissenfrömmigkeit. Da gibt es keine Schlagwörter und keine Tiefen, keine Schlaglöcher und keine Tiefen. Da wird alles einfach nur überbügelt fromm. Nein, dann haben wir Jesus falsch verstanden. Lest bitte das Kapitel in Ruhe heute Nachmittag insgesamt. Als Jesus Martha und Maria und die, die Lazarus und die Schwestern liebten, weinen sah, da ergrimmte er zornig über den Tod, zornig über die Sterblichkeit, zornig über Schmerz, Krankheit und Verlust. Und er weinte. Ist es dir je eingefallen in deinen Tränen, in deiner Klage, dass Jesus nicht schweigt? Er spricht deshalb nicht, weil er mit dir weint, weil er mit dir leidet. Er ist der Hohepriester, so lehrt uns der Hebräerbrief, der uns deshalb so ein guter Hohepriester sein kann, weil er gleichzeitig Gott ist und Mensch war und weil er alles gelitten hat, was wir gelitten hatten. Alle Anfechtungen in Gethsemane, die Angst vor dem Sterben, die Angst vor der Trennung vor Gott, die Angst vor dem Tod. Er hat alles das gelitten. Er war versucht wie wir, aber ohne Trennung von seinem Vater. Ja, auch Jesus konnte am Kreuz klagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Siehe, der, den du lieb hast, der liegt krank, der ist verlassen, der schreit nach dir. Er hat alles das erlitten, aber er hat es für uns und mit uns erlitten. Er hat mit uns geweint und er weint heute mit uns und den Trauernden in unserer Mitte. Und dennoch, wenn ich das richtig einordne, ist dieser Satz die Lösung auf all unsere Trauer, auf all unseren Schmerz. Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Die Jünger, die darum herumstanden, haben Jesus nicht verstanden. Die dachten, ist nicht zum Tode, dann ist es doch nur ein Schnupfen. Und als Jesus sagt, er schläft, da haben sie gesagt, na, dann wird's besser. Das hat meine Oma immer schon gesagt, wenn der Patient schläft und anschließend will er eine Hühnersuppe, dann ist er auf dem Weg der Besserung. Und die Jünger haben gesagt, na, da sind wir nochmal davon gekommen. Also gut, das war noch nicht der Testfall für den Gottessohn. Es war eine ganz normale Krankheit. Also es ist schon alles gut. Nein, das meint Jesus nicht. Selbstverständlich haben auch Christen Krankheiten, die ernst sind. Krankheiten, die zum Sterben führen. Aber das Geheimnis, das wir heute lernen müssen, ja, das wir lernen dürfen. Es gibt einen Unterschied zwischen Sterben in unserem irdischen Leben, in unserem vergänglichen Leib und dem Tod als Wirklichkeit. Der Tod wäre das Nichtvorhandensein von Leben, das Nichtvorhandensein von Liebe, das Nichtvorhandensein von Beziehung. An Tote kann man sich erinnern, aber sie können nicht mehr antworten. Im Tod weiß man nichts mehr von der Liebe, man weiß nichts von Frieden und Geborgenheit. Im Tod gibt es keine Liebe und kein Leben. Und deshalb sagt es Jesus am Anfang all dessen, was jetzt kommt. Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Ich weiß von hier vorne nicht und niemand von euch weiß es für sich selber, was du und ich vor uns haben in unserem irdischen Leben. Ob wir friedlich im Bett einfach einschlafen dürfen, ob wir plötzlich aus dem Leben gerissen werden, ob es uns schwer gemacht wird in einem längeren Kampf, das alles ist ganz ungewiss. Aber eins kann ich euch heute verbindlich sagen. Welche Krankheit auch immer am Schluss dein irdisches Leben beendet, glaubst du an Christus, ist es keine Krankheit zum Tod. Es ist das Ende unseres irdischen Lebens, aber nicht das Ende unseres ewigen Lebens. Ja, im Gegenteil, es ist der Übergang zur Vollkommenheit des ewigen Lebens. Und deshalb gilt dieser zweite Satz, dass es nämlich eine weitere Stufe ist zur Verherrlichung Gottes. Also was Jesus meint, ist nicht, ich lasse den Lazarus leiden, damit Gott da besser rauskommt. Das wäre eine ganz zynische Verkürzung. Sondern dass, was immer uns geschieht, am Ende werden wir Gottes Herrlichkeit preisen und erkennen. In der Rückschau werden wir sagen, es ist gut. Im Rückblick werden wir versöhnt sein, auch mit unserem Weg. Die Verheißung ist nicht, dass alles gut ist, was geschieht. Nein, es ist nicht alles Gottes Wille, was geschieht und uns widerfährt. Denn noch gibt es einen Widersacher, noch leben wir in dieser Welt, noch ist es ein Kampf von Gut und Böse, wie die Offenbarung uns ja ins Bewusstsein ruft. Wir sind noch nicht im Himmel. Nein, es ist verkürzt zu sagen, alles, was geschieht, ist Gottes Wille. Jesus weint bei dem, was geschieht. Er will kein Sterben, er will kein Leid, er will keinen Tod. Er kommt doch, um den Tod zu überwinden. Aber das andere gilt, dass am Ende Gott alles gut machen wird. Das ist die Gewissheit. Nicht alles, was passiert, ist gut. Aber am Ende wird Gott in seiner Liebe, durch sein Heil, durch sein Leben alles gut machen. Keine eurer Tränen wird er nicht abwischen. Ihr werdet im Himmel versöhnt sein, auch über das Schwere in eurem Leben. Und während ich das alles sage, liegt der arme Lazarus ja da im Sterben, nicht? Ist das nicht ein bisschen geschmacklos von Eckstein, nicht? Wir müssen doch dem Lazarus jetzt helfen. Jetzt redet der ewig nicht, kommt zur Sache. Wir wollen doch dem Mann noch helfen, bevor er stirbt. Aber ich mache das mit gutem Gewissen, weil ich meinem Herrn nur folge. Die Geschichte geht nämlich weiter. Als Jesus das erfuhr, blieb er 2 Tage dort, wo er war. Warum macht das Jesus? Und wenn ich mir das schon nicht beantworten kann, warum erzählt das Johannes? Also als Evangelist hätte ich doch die Tendenz, das Beste und das Schönste von Jesus darzustellen, damit die Leute auch das Evangelium glauben. Ich würde doch das, was ich nicht erklären kann und was ein bisschen widerständig ist, da würde ich eher das nach hinten stellen, denn der Johannes hat so viel zu erzählen, warum erzählt er gerade das? Aus Liebe zu dir. Denn bei dir ist es auch so. Du schreist zu Gott, Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Und es ist nicht so, dass ein Engel erscheint, bevor du zu Ende geredet hast und klopft dir mit dem Flügel auf die Schulter und sagt, ist alles nicht so schlimm, hier kommt schon die Lösung, ich habe die Verheißung, morgen wird dein geliebter Mensch gesund. Wir verzweifeln daran, warum tut Gott nichts? Warum wartet Jesus so lange? Und wir können es nicht verstehen. Das ist der Grund, warum Jesus wartet. Wäre er gleich gekommen und er hätte Fieber gemessen bei Lazarus und hätte gesagt, komm Lazarus, reiß dich zusammen, sei ein Mann, komm hoch. Dann hätten die Jünger gesagt, na siehste, es muss nur der richtige Mann kommen, nicht so ein richtiges Alpha-Tier und er kriegt den wieder auf die Beine. Und die Jünger hätten gar nicht kapiert, was der Ernst des Sterbens ist, was die Gefahr des Todes ist und worum es im Glauben wahrhaft geht. Nein, sie sollen wirklich verstehen, was es heißt, an Jesus zu glauben. Als Jesus dann schlussendlich ankam bei den beiden Schwestern Maria und Martha, war Lazarus bereits gestorben. Jesus hatte es zugelassen, dass er starb. Vers 20, als Martha nur hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber, das ist ihr Wesen, wie wir es kennen von Lukas 10 und wie wir es dann in Johannes 12 noch einmal bei der Salbung schätzen lernen, sie blieb daheim sitzen, bis Jesus sie rief. Oh, das war nicht die Art von Martha. Sie war die ältere Schwester. Hier wird es Zeit. Jetzt liegt der Bruder schon im Tod. Jetzt müssen wir dem Meister Beine machen. Also rennt sie ihm entgegen. Und in Vers 21 spricht sie zu ihm. Und hier tut es mir richtig leid, dass ich nicht Schwabe bin. Das müsste man eigentlich schwäbisch vorlesen, weil nur der Schwabe den Konjunktiv 3 kennt. Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Mit 3 Ä. Das ist dir irreales hoch 2. Nicht wärest du hier gewesen, was du aber nicht warst. Mein Bruder wäre nicht gestorben, was er aber ist. Was bedeutet das? Ihr Glaube, ihre Zuversicht, ihre Hoffnung ist Vergangenheit. Wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Vergangenheit. Erste Liebe, frühere Begeisterung. Gestern war alles doch anders. Da hatten wir noch einen Morgen. Aber jetzt ist er tot. Ihr Glaube war vergangene Möglichkeit. Ihr Glaube war vergangene Möglichkeit. Wisst ihr noch, als wir alle jung waren, kann ich in diesen Kreis jetzt hinein sagen, denn ich sehe noch andere, die über 30 sind. Wisst ihr, als wir jung waren, damals waren wir noch begeistert. Was haben wir in der Gründungszeit der LAHÖ, in der Jugendarbeit, was haben wir geschwärmt, wie waren wir von der ersten Liebe getragen? Nicht, da gab es Anfechtung nur als Fremdwort. Wir dachten, das sei Hebräisch oder Griechisch. Im Deutschen wussten wir gar nicht, was Anfechtung ist. Nicht, es war alles so schön. Wie waren wir dazu mal so selig? Aber wären wir noch jung, wären wir noch in der Gründungszeit der LAHÖ, wären wir noch in der Reformation, wären wir noch in der Urgemeinde, dann könnten wir noch glauben. Vergangene Möglichkeit. Ja, ich will ja Martha nicht ungerecht sein. Aber auch jetzt noch weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Es bleibt so eine Restfrömmigkeit an den Propheten Jesus, an den vollmächtigen Beter. Man weiß nicht so richtig, ja, was soll denn dieser Rest von Frömmigkeit? Ja, meinst du, er könnte Tote auferwecken? Nein, wir werden anschließend merken, das meint sie gar nicht. Sie hat schon noch ihren Glauben. Und sie wird nachher noch ein Glaubensbekenntnis uns liefern, das haut uns von den Schuhen. Das ist für Johannes das Schönste, das man formulieren kann. Nein, nein, es fehlt nicht an Dogmatik. Sie hat so viele Predigten auf der LAHÖ gehört, so viele Bibelkurse mitgemacht. Ihre Bibelkenntnis ist immer noch abrufbar. Das alles ist da. Aber Jesus testet sie, glaubst du auch, was du sagst? Und strahlt sie an und sagt, dein Bruder wird auferstehen. Verheißung pur. Evangelium pur. Der Gestorbene wird auferstehen. Habt ihr schon gemerkt bisher, dass das eine Testaussage war? Martha antwortet, dogmatisch absolut korrekt. Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. In ferner Zukunft. Sie hatte noch eine Zukunftshoffnung, einen Zukunftsglauben. Als Theologen nennen wir das Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Und vielleicht hatte sie auch alle Termine für die Wiederkunft Christi und die Reihenfolge von den Entrückungen und allen Trübsalen aus der Offenbarung gegliedert. Das hatte sie alles doch schön zu Hause abgelegt. Aber all das hat nichts an ihrer Trauer geändert. Ein vergangener Glaube, der sie melancholisch macht, und eine entrückte Zukunft, die ganz korrekt war, aber nichts an ihrer Gegenwart verändert hat. Sind wir auch so dogmatisch korrekte Christen mit einer seligen Vergangenheit und einer entrückten, unverfügbaren Zukunft? Wann war der Höhepunkt unseres Lebens? Auch wenn wir romantisch, das war ganz in unserer Jugend. Und vielleicht mal, wenn Christus wiederkommt, dann kann es auch nochmal gesteigert werden. Man nennt das ja ewiges Leben, goldene Stadt. Also ganz am Anfang, ganz am Ende. Und wir grätschen mittendrin in der Unentschiedenheit und Mittelmäßigkeit unserer Existenz. Und Jesus strahlt sie an und spricht zu ihr, okay, er wird auferstehen, leiblich, mit allen, Gläubigen und Ungläubigen, die einen zum Gericht, die anderen zum ewigen Leben, am jüngsten Tag. Ja, Gott hat die Geschichte nicht aufgegeben. Er hat die Opfer nicht vergessen. Er wird kommen und wird sein Recht durchsetzen vor allen Menschen und alle Knie werden sich vor ihm beugen. Das alles stimmt und ist in der Zukunft. Aber es ist nicht nur in der Zukunft. Ich bin in Person die Auferstehung und das Leben. Ich habe mich lange Zeit gefragt, warum der Evangelist Johannes so begeistert das Evangelium aufschreiben und verkündigen kann. Wo doch die Situation der frühen Christen ganz anders als unsere heutige in unserer Gegend, wo wir wohnen, so grässlich niederdrückend war. Tripsis, Drangsal, Not, Angst, Verzweiflung hatte Jesus den Jüngern vorangekündigt und das ist das, was gekommen ist. Sie waren verfolgt, sie wurden diskriminiert, sie waren arbeitslos und mittellos wegen ihres Glaubens. Und dann überliefert Johannes von Jesus, eure Freude soll vollkommen sein, die Trauer soll beseitigt sein. Wo kommt diese Euphorie her, wenn es den Menschen äußerlich doch so in Drangsal und Not und Anfechtung alles widerfuhr? Was die Gemeinde hatte, waren nicht bessere Umstände als wir. Den meisten von uns geht es besser als den ersten Christen. Wir sind reicher, bewahrter, wir haben mehr Gemeinschaft. Wir dürfen die Urgemeinde nicht romantisieren, das war alles gar nicht so romantisch, das war eine sehr anstrengende Zeit, die sie hatten. Worin lag ihre Glückseligkeit? Es war die Beziehung zu Jesus Christus, dem menschgewordenen Sohn Gottes, der sie so sehr geliebt hat, so sehr wertgeschätzt hat, so sehr anerkannt hat, dass er sein eigenes Leben für sie gegeben hat und an den sie nun glauben durften, dem sie vertrauen durften. Sie durften in der Beziehung mit ihm sein. Wenn wir das Johannesevangelium vorwärts und rückwärts lesen und machen das bis zu 10 Mal und fragen uns, was ist denn hier eigentlich die Freude? Was ist der Friede? Was ist das Glück? Was ist das ewige Leben, das sie genießen? Es ist ein Name, Jesus Christus. In ihm hatten sie alles. Und wenn wir jetzt sagen, ach, das ist aber schade, das ist aber dünn, das ist ja so eine spiritualisierte Lösung, nicht, dass ich in einem dogmatischen Bekenntnis, Jesus ist der Christus, darin soll ich meinen Trost finden. Nein, wer so etwas sagt, hat noch nie Liebe erfahren. Wer so etwas sagt, hat noch nie Beziehung erfahren. Er hat noch nie die Seligkeit erfahren, in einer heilvollen Beziehung sein Leben zu haben und die Antwort auf die Bedürfnisse des eigenen Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das sagt der, der auf dem Weg nach Jerusalem ist, wie die Jünger ihn anschließend vorher gerade noch ermahnt hatten. Du willst nach Jerusalem gehen, gerade wollten sie sich ersteinigen. Nein, Jesus spricht es aus und weiß, was ihn diese Aussage kosten wird. Denn dass er das Leben ist, liegt daran, dass er bereit war, unser Sterben zu tragen. So kann er nur unser Leben sein, dass er unseren Tod auf sich genommen hat und selbst erlitten hat. Aber wenn das stimmt, dass Jesus in Person das Leben und die Auferstehung ist, was heißt es dann eigentlich, wenn wir an ihn glauben? Die Tradition würde antworten, dann werden wir, wenn wir gestorben sind und lange genug tot waren, am jüngsten Tag, dann, wenn Christus wiederkommt, wenn Gott erscheint im Alten Testament, dann werden wir auferweckt werden. Die Hoffnung auf das ewige Leben war eine futurische Hoffnung, eine zukünftige Hoffnung für das Judentum und viele der ersten Christen. Und Jesus sagt nein. Und das Johannesevangelium sagt nein. Johannes 5, Vers 24, eben wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der wird irgendwann einmal, was weiß ich wann, das ewige Leben haben. Habe ich richtig zitiert? Ihr seid zu müde am Sonntagmorgen, ihr hättet schreien müssen. Nein, der hat das ewige Leben, Gegenwart. Und damit es auch der Letzte kapiert, der noch keinen dritten Espresso getrunken hat heute Morgen, der hat seinen Tod schon hinter sich. Der hat den jüngsten Tag und das Gericht, wo es um Tod und Leben geht, schon bereits hinter sich. Der ist schon aus dem Bereich des Todes in den Bereich des Lebens hinübergegangen. Und damit es auch der Letzte noch versteht, fügt Jesus hinzu, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt, auch wenn er stirbt. Das heißt, dass wir als Christen ein doppeltes Leben haben. Noch leben wir in unserem irdischen Leib, der gefallenen Schöpfung. Und dieser irdische Leib ist ein alternder Leib, ein Leben, das abläuft, hin auf Alter, Schwachheit und Sterben. Aber, und das ist das Neue, wir haben unser neues Leben schon, nämlich in der Christusbeziehung, in Christus. Wenn du jetzt in den Spiegel schaust und sagst, ich kann aber das Neue an mir nicht erkennen, dann liegt das nicht an dem Spiegel, sondern an einem Missverständnis vom Evangelium. Man kann im Spiegel die neue Identität nicht sehen. Die kannst du nur im Neuen Testament sehen. Es ist überhaupt der schönste Spiegel, den ich dir empfehle. Hier kriegst du Wertbewusstsein und hier kriegst du das richtige Bild von dir selbst. In Christus habe ich ewiges Leben. In Christus bin ich bereits neue Kreatur. Und deshalb fährt er fort. Und wer da lebt, in dieser Weise in Beziehung lebt, ewiges Leben hat, in Beziehung mit mir und glaubt an mich, der wird nimmermehr, und ich übersetze jetzt korrekt in diesem Wortlaut, wie Jesus es sonst entfaltet, nimmermehr tot sein. Das ist die wichtigste Formel. Christen mögen wohl sterben, aber sie können nicht mehr tot sein. Wie Jesus es neben Johannes 11 und 5,24 in 8,51 ausgedrückt hat. Wer mein Wort bewahrt, der wird den Tod ganz gewiss niemals sehen bis in Ewigkeit. Hämmert euch diese Verheißungen ein. Johannes 5,24, Johannes 8,51, Johannes 11, 25 folgende. Christen können sterben. Aber da sie in Christus sterben, können sie niemals mehr tot sein. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Martha, glaubst du das? Und man ist ganz berührt von der Martha. Vorbildlich, eins Stern, formuliert sie eine Aussage, die so korrekt ist, dass Johannes, der Evangelist, Tränen in die Augen bekommt und sagt, schöner kann ich es auch nicht sagen. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Sie bekennt Jesus als den Sohn Gottes. Ist das ein zu schwaches Bekenntnis? Ich habe am Anfang gedacht, irgendwas muss doch nicht stimmen an dem Bekenntnis, bis ich kapiert habe, dass der Evangelist am Ende von Kapitel 20 genau dieses Bekenntnis formuliert als Absicht des ganzen Evangeliums, dass Menschen nämlich zum Glauben kommen und dass sie bekennen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dass wir in ihm das ewige Leben haben. Martha sagt es hundertprozentig richtig. Ja, bremst ihr mich jetzt, aber bin ich nicht zu ungnädig mit Martha? Vielleicht hat sie es ja wirklich schon verstanden. Der Test kommt im Leben. Übrigens nicht nur bei Martha, auch bei den Predigern hier vorne und auch bei euch als Gemeindeglieder. Es zählt nicht die Richtigkeit des von mir geglaubten Bekenntnisses und dessen, was ich laut sage. Es zählt, ob ich das auch lebe oder andersrum, ob es mich im Leben und im Sterben trägt. Denn als Jesus sein Bekenntnis umsetzt in die Tat, und er geht zum Grab hin und er sagt, rollt den Stein vom Grab weg. Sagt Martha nicht, ja, habe ich ja gerade bekannt. Du bist der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Wunderbar, Herr. Ich weiß nicht, warum du erst heute kommst. Wir hätten uns das mit dem Grabstein sparen können. Hättest du eine Ahnung, wie teuer der war? Nein, das ist nicht, was sie sagt. Martha fällt ihm in die Arme und sagt, Herr, nein. Ja, was ist das denn? Kennt ihr das auch, dass ihr manchmal im Gebet vor einer Bitte zurückschreckt, weil ihr euren Herrn nicht blamieren wollt, weil ihr ihn schonen wollt? Oh, ich will nicht zu viel erwarten, dann kann er es nicht am Schluss und dann steht er dumm da, das will ich ja nicht. Also, ihr kennt das ja nicht, wenn Mütter oder ältere Schwestern oder ältere Brüder oder Väter die Söhne oder Töchter davor bewahren wollen, sich zu blamieren. Nicht, Kind, übernimm dich nicht, nicht, das kannst du jetzt noch nicht. Es war so lieb gemeint von Martha. Aber was macht sie denn da? Sie hält Jesus davon ab, ihre Probleme zu lösen. Und bevor wir jetzt nur den Kopf schütteln und sagen, wie kann Martha auch so dumm sein? Sie wollte doch das erleben. Wie kann sie Jesus in den Arm fallen und sagen, er stinkt schon? Dann hat auch der letzte Jünger verstanden, nicht? Jesus wusste es ja vorher schon, dass er stinkt, bevor man es roch. Nicht, weil er der Sohn Gottes ist. Da hat sie ihm das gesagt und sie hat ihm widersprochen. Warum? Nun, machst du das nicht auch? Hast du nicht auch deine Gräber? Hast du nicht deine verschlossenen Räume? Da, wo der Tod herrscht, da, wo vergangene Vergangenheit verwest. Und du wagst dich selber nicht an die Themen ran. Du gehst auch in der Seelsorge nicht dran. Und du erlaubst auch anderen, nicht daran zu rühren. Und wenn du es schon nicht mit anderen besprichst, nicht einmal dein Herr darf an die geheimen Kammern deines Herzens. Wir verbieten Jesus, unsere Gräber zu öffnen. Obwohl er der Einzige ist, der uns versöhnen kann mit all dem Leid, das wir erfahren haben, und kann unsere Trauer aufheben. Was würde passieren, wenn wir nach Hause gehen und von Martha lernen, das will ich nicht tun. Ich werfe mich meinem Herrn nicht in den Arm, um ihn abzuhalten. Wenn wir ihn begleiten auf all unsere Friedhöfe und jede Kränkung unseres Lebens, jede ungelöste Frage ihm zeigen und sagen, Herr, hier habe ich auch noch ein Problem. Und hier gibt es einen Schatten. Und hier sind auch noch die Spinnenweben im Eingang, weil ich seit Jahrzehnten an das Thema nicht mehr rühre. Wir sind so belastet von den Gräbern unserer Vergangenheit. Aber bevor es zu gruselig wird, will ich doch schnell weitermachen. Jesus lässt sich von Martha nicht abhalten. Was bin ich Jesus froh, dass er sich in über 50 Jahren meines Glaubens nicht abhalten ließ. Wenn ich mich in den Arm werfe, dann rührt ihn das nicht. Mein Herr ist stärker als ich. Und je stark ich auch ihm widerstehe, er ist immer noch stärker und überwältigt mich in seiner Liebe. Nein, er lässt sich nicht abschrecken und sagt ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du nur glaubtest, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja, sie hat doch einen so schönen Glauben. Man kann es nicht schöner aufschreiben und bekennen. Und ich karikiere das nicht. Das ist ja wichtig, dass wir unseren Glauben artikulieren können. Es ist schön, Theologie zu studieren, wenn es den Glauben fördert. Alles toll. Aber auch die beste Theologie und der beste Bibelkurs und die beste Bibelkenntnis ersetzt nicht den gelebten Glauben. Und der gelebte Glauben ist Zulassen und Vertrauen. Meinen Herrn ranlassen. Und Jesus lässt das Grab offen öffnen und er schaut zum Himmel. Jetzt bin ich gespannt, was er macht als der Sohn Gottes. Wir würden als Menschen auf die Knie gehen und den Himmel imponieren wollen und würden sagen, Herr, bei Krankheit bete ich ernsthaft, bei Todkrankheit bete ich ganz ernsthaft und dreifach. Und jetzt ist einer schon tot, na dann wollen wir mit Tränen auf den Knien und die ganze Nacht fasten, die richtig Druck machen. Da muss man ja richtig mal Gott bitten, um sein Herz zu erweichen. Ich erinnere mich daran, dass ich das schon erlebte, dass in Studentengruppen man gesagt hat, wir wollen heute die ganze Nacht durchbeten. Und zwar nicht, weil wir so begeistert sind oder weil wir so betroffen sind, sondern um den Himmel Druck zu machen, damit Gott endlich für unser Anliegen Verständnis bekommt. Was ist das für ein Gottesbild, das man hat, dass wir ihm in den Ohren liegen? Wir dürfen eine Nacht durchbeten, aber um Gott zu ehren und weil uns der Mensch am Herzen liegt, aber nicht, weil wir meinen, wir müssten Gott erst für unsere Sache gewinnen. Was wäre das für ein Gott? Nein, Christus betet anders. Er schaut zum Himmel und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, aber dass ich so laut bete, das mache ich in diesem Fall nicht wie der Pharisäer, damit die Leute mich fromme Reden hören, sondern um den Leuten zu sagen, was Glauben bedeutet. Das absolute Vertrauen, dass der himmlische Vater es gut macht. Was immer du willst, Vater, tu es. Ich stehe dir zur Verfügung. Und er ruft in das Grab, Lazarus, komm heraus. Das ist mein Lieblingsimperativ im Neuen Testament. Das ist mein Lieblingsgebot im Neuen Testament. Denn es gibt kein anderes Gebot, kein anderes Ausrufezeichen, keinen anderen Imperativ, der so wunderschön deutlich macht, was Evangelium ist. Ich werde eingeladen, ich werde aufgerufen zu etwas, für das mir absolut jede Voraussetzung fehlt. Wie kann denn Jesus zu einem Toten sagen, Lazarus, komm heraus? Ja, wir sagen, der muss halt natürlich von sich aus wollen. Das ist schon richtig, dass er Lazarus wollen soll, aber wie kriege ich ihn dahin, dass er will? Denn im Moment kann er gar nicht mehr wollen, nicht weil er ja gar nicht mehr da ist. Ja, aber er muss doch Ja sagen. Das ist ja richtig, dass wir Ja sagen sollen. Aber wie komme ich dazu, Ja zu sagen, wenn ich tot bin? Da sage ich ja gar nichts mehr. Ist es nicht faszinierend? Jesus ist nach dem Johannesevangelium nicht nur der Retter, er ist der Schöpfer. Durch ihn, Johannes 1, 1 folgende, hat Gott die Welt erschaffen. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wenn Christus etwas sagt, dann hat sein Wort als Machtwort die ganze Gewalt in sich, um zu verwirklichen, was er sagt. Du kriegst eine ganz neue Beziehung zu den Ausrufezeichen und Imperativen und Geboten des Neuen Testamentes. Denn wenn Jesus dir ein Gebot gibt, ist es kein Gesetz, sondern dann beschreibt er, was er durch dich verwirklichen will. Indem er sagt, komm zum Glauben, bekommst du den Willen, dich zu entscheiden und kannst du glauben. Indem er sagt, du sollst leben, komm heraus, weckt er in dir das Leben, den Willen, die Entscheidung und die Kraft. Und du kannst es verwirklichen. Ja, aber kommt immer wieder der Einwand, Hans-Joachim, das ist ja ganz schön mit der Gnade und der Liebe Gottes, aber wir müssen doch auch was tun, wir müssen doch wollen, wir müssen uns entscheiden. Ja, wunderbar, dann nehme ich diesen Text und sage, stimmt, wäre Lazarus nicht aus dem Grab herausgekommen auf den Befehl Jesu hin, läge er heute noch da. Stimmt, und irgendein Archäologe würde ihn vielleicht finden. Nur der Punkt ist ja, wie kam er raus? Doch nicht dadurch, dass er wollte. Unser Wille ist die Folge der Wirkung Gottes, nicht die Voraussetzung für Gottes Wirken. Unser Wille ist die Folge des Wirkens Gottes, nicht die Voraussetzung. Er ist in Person die Auferstehung und das Leben. Wenn ich ihn habe, dann habe ich auch den Willen und dann habe ich auch die Kraft. Wie oft wurden der Seelsorge den Menschen das Leben schwer gemacht, dass man sagt, ja Gott kommt dir 9 Schritte entgegen, 99, 99, aber den einen musst du selber gehen. Da sagt man jemand, der an Depressionen erkrankt ist, ist ja alles schön, aber ich kann dir nicht helfen, du musst schon selber wollen. Ja, aber wenn jemand depressiv ist, kann er nicht selber wollen, das ist doch seine Krankheit. Wir dürfen Menschen einladen, indem wir ihn Jesus verkündigen. Er liebt dich, er ist für dich gestorben, er ist für dich auferstanden. Lazarus, komm heraus. Und wenn Jesus es sagt, dann geschieht es. Ich habe nächtelang schon mit jungen Leuten diskutiert. Und dann liefen sie wieder weg und kamen noch zorniger und mit einem Bier mehr in den offenen Abenden zurück und haben weiter streiten wollen. Ich habe schon intellektuell, theologisch mit Studenten diskutiert über allen Fitzelkram und in die letzte Ecke und habe es liebevoll und geduldig mit ihnen gemacht. Ich wusste nämlich um das Geheimnis von Johannes 11. Und ich wusste ganz genau, es wird nicht meine Theologie sein, so sehr ich auch aus Ehrfurcht vor Gott, der Theologie und den Menschen mit ihnen diskutiere. Es wird nicht mein Argument sein. Es wird der Geist Gottes sein, der sie irgendwann packt. Und es ist für mich immer besonders bewegend, wenn die, die am meisten strampeln, und die sich auch noch auf dem Friedhof querlegen oder bei der Wiedergeburt dann im Mutterschoß noch querlegen und sagen, nein, ich will nicht rauskommen, ich will nicht wiedergeboren werden, wenn die der Heilige Geist überwindet. Aber es geht nicht um Extreme, es geht um unseren Alltag. Wie oft meinen wir, es liegt an uns? Nein, wir sind Empfangende, wir haben Teil. Er ist das Leben. Wir sind nicht der Messias, er ist der Messias. Martha, glaubst du das? Können wir loslassen und es zulassen, dass er an unsere Gräber tritt und dass er uns das Leben schenkt. Und den Schluss will ich euch doch nicht vorenthalten. Ich sage jetzt nicht, nächsten Sonntag erfahrt ihr, wie es weitergeht, sondern im Vorgriff auf nächsten Sonntag. Bevor Jesus selber es erfahren durfte, dass der Vater ja wohl von ihm getrennt war um unserer Sünde willen an Karfreitag, aber ihn ja nicht verlassen hatte im Sinne von aufgegeben, verraten hatte, dass er ja mitleidend, mitweinend bei ihm war an Golgatha, viel näher als der Sohn es erleben konnte. Und am Sonntag ihn bestätigte, schenkt er, der Sohn Gottes, den Schwestern ihren Bruder als Symbol zurück. Hat Jesus alle verstorbenen Christen rückauferweckt in ihr altes Leben? Nein. Ich verrate euch noch etwas. Die Auferweckungen im Neuen Testament, also die Rückauferweckungen in das alte, in das irdische Leben, waren gar nicht aus Liebe zu den Betroffenen. Da wurde eine Tochter einem Vater zurückgeschenkt. Da wurde ein Sohn einer Witwe zurückgeschenkt. Da haben zwei Schwestern, die gesellschaftlich ausgeliefert waren, ohne einen Mann im Haushalt, ihren Bruder noch einmal zurückbekommen. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich die Auferweckten selber gefragt hätte, ob sie nicht gesagt hätten, für mich wäre es eigentlich schöner gewesen, ich wäre bei Christus. Und so formulierte es in Philipper 1 auch der Paulus, dass er sagt, eigentlich wäre ich am liebsten bei Christus, um euretwillen will ich noch bei euch bleiben, wenn denn Gott mehr Frucht dadurch bewirkt, dass ich bei euch bin. wenn ihr auf dem Friedhof um einen Gläubigen, an Christus Gläubigen weint. Weint, Jesus weint mit euch. Aber weint nicht für den Verstorbenen, sondern wisst, dass ihr um euch weint. Dass ihr das Loslassen so schwer lernt. Und dass ihr nicht lernen wollt, dass wir sterblich sind. Obwohl wir es doch wissen, wie Martha, das ganze Glaubensbekenntnis. Wer weiß nicht, dass er sterblich ist? Wir können es nicht verstehen. In Johannes 14, 28 wird Jesus kurz darauf sagen zu seinen Jüngern, wenn ihr mich liebtet, dann würdet ihr euch freuen, dass ich gehe. Das kann man schön predigen und kann es schön lesen. Aber wie schwer ist es, es am Totenbett, am Grab eines geliebten Menschen nachzuvollziehen. Ihm geht es besser. Und Jesus meint, was er sagt. Der wird nicht tot sein. Während wir um die Verstorbenen weinen, sind sie schon bei Jesus. Und wenn du sagst, das kann doch gar nicht sein, die Auferweckung der Toten ist erst am jüngsten Tag. Nein, die Verstorbenen haben kein Seinsproblem. Du kannst Ewigkeit nicht denken. Du hast nur ein Denkproblem. Weil wir meinen, Ewigkeit ist erst, wenn Christus wiederkommt, jenseits der Geschichte. Nein, Ewigkeit ist immer gleich unmittelbar zu unserer Zeit. Es ist für jeden nur ein Schritt in die Ewigkeit. Und so sehr die Geschichte vollendet wird von dem Wiederkommen Jesu Christi, um der Geschichte willen, um Gottes willen, um der Opfer willen, das alles wird geschehen. Für uns in der Zukunft sind die Verstorbenen schon heute bei Christus. Als Personen sind sie bei Christus und sie haben mit ihm Gemeinschaft. Das Judentum hatte die Vorstellung vom Zwischenzustand. Sie nannten es das zukünftige Paradies, im Unterschied zum Verlorenen. Sie sprachen vom dritten Himmel und dachten, es gibt sieben Himmel, ganz oben ist Gott, im dritten Himmel ist der Zwischenzustand. Sie sprachen von dem Schoß Abrahams, der Tischgemeinschaft mit den Vätern und Müttern des Glaubens. Da sind wir in Vorfreude schon aufgehoben und sind wir schon bewahrt. Seltsam, im Neuen Testament wird dieses Zwischenreich überhaupt nicht besprochen. Warum? Nun, weil, wenn wir sterben, wir bei Christus sind. Und das war für die ersten Christen das Allerwichtigste. Was anschließend noch kommt, das mag alles nacheinander kommen und geschehen. Für uns ist die Seligkeit in dem Augenblick, wenn Christus uns an der Hand fasst und sagt, Lazarus, komm heraus. Jetzt aber nicht zurück zu deinen Schwestern, sondern komm in meine Gegenwart, die des Auferstandenen beim himmlischen Vater. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ewig leben, in der Gegenwart, selbst wenn er stirbt. Und wer so lebt und glaubt an mich, der kann niemals mehr tot sein. Wenn wir einen geliebten Menschen, der in Jesu Hand ist, loslassen, weil er stirbt, ist er nicht tot. Die Verstorbenen schlafen nicht einmal. Pass auf, dass wir nicht unser Leben verschlafen, weil wir nicht wissen, dass das ewige Leben schon heute und hier angefangen hat. In Wahrheit schlafen nicht die Verstorbenen, in Wahrheit schlafen wir, die wir meinen, dass wir leben. Und so ende ich mit Paulus in Römer 13. Es ist Zeit aufzustehen, es ist Zeit aufzuwachen für uns, die wir meinen zu leben und sind doch so verschlafen. Warum? Denn der Zeitpunkt unserer Erlösung ist heute schon viel näher als damals, als wir gläubig wurden. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag des ewigen Lebens. Denn heute ist der Tag, an dem sich Jesus aufmacht, um für dich zu sterben und aufzuerstehen. Amen. Wir wollen gemeinsam beten. Lieber Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du aus deiner himmlischen Herrlichkeit herabgekommen bist in unsere Niedrigkeit und Sterblichkeit, dass du als das ewige Wort Gottes vergängliches Fleisch geworden bist, weil wir anders deine Liebe nicht verstehen würden, weil wir anders es nicht begreifen könnten im Wortsinn und weil wir anders unsere Sterblichkeit und unseren Tod nicht hätten überwinden können. Alles das hast du für uns aus Liebe getragen. Du trägst unsere Sünden, du trägst unsere Schuld, du trägst unsere Sterblichkeit und unseren Tod. Du trittst an unser Grab heran und sagst, komm heraus. Wir danken dir, dass du zu uns gesprochen hast in deinem Geist und durch dein Wort. Und wir danken dir, dass du uns heraufrufst. Herr, dir wollen wir folgen. Dir wollen wir gehören. Im Leben und im Sterben. Und wir danken dir so sehr, dass uns jetzt nichts mehr trennen kann von deiner Liebe. Keine Vergangenheit und Zukunft, keine Höhe und Tiefe, keine Macht, auch nicht wir selbst. Nicht einmal das Sterben und der Tod. Wir gehören dir, dem ewigen Leben. Und damit haben wir alles, was wir brauchen, im Leben und im Sterben. Amen.